Wenn ich dir nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre es der millionenfache Bestseller »Trotzdem Ja zum Leben sagen« von Viktor Frankl. Denn darin gelang es dem jüdischen Psychiater, das Unbeschreibliche zu beschreiben. 1940 verzichtet Frankl darauf, mit einem bereitliegenden Visum in die USA zu fliehen, um seine Eltern nicht im Stich zu lassen. Bis auf eine Schwester, die rechtzeitig nach Australien auswandert, werden bis zum Kriegsende seine Eltern und seine Frau von den Nazis ermordet. Er selbst überlebt 4 Konzentrationslager. Seine Erfahrungen, sein Umgang mit dem Schicksal und seine Lebenshaltung, auch noch unter den unvorstellbarsten Bedingungen einen Sinn im Leben zu erkennen, beschreibt er in eben diesem Buch. Heute ist es mir deshalb nicht nur eine besondere Freude, sondern auch eine Ehre, die Eleonore Frankl vorzustellen. Bevor Viktor Frankl im Jahr 1997 verstarb, konnten die beiden noch ihre goldene Hochzeit gemeinsam feiern. Diejenigen unter euch, die mir auf Instagram folgen, konnten vor kurzem auch meine Reise nach Wien mitverfolgen. Es war etwas ganz Außergewöhnliches, mich in den Räumlichkeiten, in denen Viktor Frankl jahrzehntelang gelebt und gearbeitet hat, aufzuhalten und mich mit seiner Witwe über ihr gemeinsames Leben zu unterhalten. Denn wenn Eleonore nicht die Frau wäre, die sie ist, wäre aus Viktor Frankl nicht der Mann geworden, der er war. Es ist schön, dass du uns zuhörst.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Wissen Sie, wenn man aufwächst, bettelarm, da lernt man sehr viel, was Sie nirgendwo lernen können, ja? Wie wir uns kennengelernt haben, hat er sein Herz ausgeschüttet und hat mir das, die ganze Not von dem Konzentrationslager erzählt. Alle, die ganzen Todesfälle und so weiter. Und dann hat er gesagt, und von nun an werde ich über das KZ nicht mehr sprechen. Und ich habe mich in ihn unendlich verliebt. Und irgendwie habe ich ihn mitgerissen und er hat dann trotzdem Ja zum Leben gesagt.
Als ich vor einigen Jahren auf dieses besagte Buch stieß, berührte es mich wie kein anderes. Ich beschäftigte mich eingehender mit der Person Frankl und der von ihm gegründeten Logotherapie, die nach der Psychoanalyse von Sigmund Freud und der Individualpsychologie von Alfred Adler als dritte Wiener Richtung bekannt ist. Es ist kein Wunder, dass ich einen Mann, dessen 40 Bücher in über 50 Sprachen erschienen sind, dem 29 Ehrendoktorate verliehen wurden und der zu Vorträgen an 209 Universitäten auf der ganzen Welt eingeladen wurde, auch in meinem eigenen Buch erwähne. Da ich seit einigen Wochen meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um Folgen rund um mein neues Buch, sei der CEO deines Lebens, ergänze, habe ich mich also gefragt, mit wem ich mich über Viktor Frankl unterhalten könnte, um die Inhalte meines Buches zu vertiefen. Das Ergebnis ist eine kleine Frankl-Trilogie. In Folge 64 habe ich mich bereits mit Professor Alexander Batthyány unterhalten. Er ist unter anderem Inhaber des Viktor-Frankl-Lehrstuhls in Liechtenstein und leitet das gleichnamige Institut in Wien. Diese Folge solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Erst recht, wenn du mehr über die Logotherapie und die Sinnsuche in unserem Leben erfahren möchtest. In der nächsten Folge, 66, werde ich mit Katja Rathheiser, Viktor Frankls Enkelin, darüber sprechen, inwiefern ihre Sichtweise auf das Leben durch ihren berühmten Großvater geprägt wurde. Heute steht aber erst einmal die Folge 65 an. Und damit du dich nicht wunderst, während meines Gesprächs mit Eleonore Frankl sind sowohl Alexander Batthyány als auch Katja Rathheiser anwesend. Das wirst du an der einen oder anderen Stelle hören, wenn sich Eleonore im Gespräch den beiden zuwendet. Und noch eins. Kardinal König war fast 30 Jahre lang der Erzbischof von Wien. Bevor du jetzt erfährst, was meine 94-jährige Gesprächspartnerin dadurch gelernt hat, dass sie bettelarm aufgewachsen ist, warum sie als junge Zahnarzthelferin einen Psychiater heiratete, der nur 2 Jahre jünger als ihr eigener Vater war, und bevor du erfährst, wie sie über den Spruch denkt, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau steht, soll auch der Mann zu Wort kommen, dem diese Episodentrilogie gewidmet ist.
wenn sie hellhörig hineinhorchen in das, was das präreflexive, kaum verbalisierte Selbstverständnis diesen Menschen eingibt, dann weiß ja der einfache Mensch ganz genau, worauf es ankommt. Erstens, es gibt einen Sinn, den ich finden kann, indem ich ein Wert schaffe oder indem ich tätig bin, eine Tat setze. Zweitens, es gibt einen Sinn zu finden, zu haben, indem ich etwas erlebe, das Gute, das Wahre, das Schöne, ich weiß nicht, wie Sie es nennen wollen, indem ich etwas erlebe oder jemanden erlebe. Und jemanden erleben in seiner ganzen Einmaligkeit und Einzigartigkeit heißt ihn lieben. Also im Dienst an einer Sache, in der Liebe zu einer Person, kann ich einen Sinn finden und erfüllen. Aber das Interessante ist, und das für uns Ärzte, die wir es ja mit Sterbenden, mit Siechen, mit Gelähmten, mit Verkrüppelten, mit Entstellten zu tun haben, das Wesentliche letzten Endes ist, dass auch dann, wenn alle diese schöpferischen oder Erlebniswerte, und jetzt komme ich auf Ihre Wertkategorien zurück, wenn die dahinschwinden, wenn die nicht erfüllt werden können, einen Sinn gibt es bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Augenblick. Und zwar deshalb, weil ja auch das Leiden noch eine Sinnmöglichkeit bietet. Das Leiden kann ja geleistet werden von uns. Es gibt eine spezifisch menschliche Eigenschaft, Fähigkeit, dass wir noch immer Zeugnis ablegen können davon, was der Mensch kann. Und das ist, eine Tragödie noch zu verwandeln, noch zu transfigurieren in einen Triumph. Auf menschlicher Ebene einen Triumph. Das sehen wir, davon sind wir Zeugen, wir Ärzte. Was haben wir Menschen sterben gesehen? Was habe ich Menschen zugrunde gehen gesehen in Konzentrationslager? Mit welchem stillen Heroismus? Kaum, dass da ein Zeuge war. Ich habe das Glück gehabt, Zeuge zu sein. Und das versuche ich ja auch irgendwie zu instillieren in meine Patienten oder in meine Vorträgen. Es gibt bis zum letzten Augenblick eine Möglichkeit, noch eine Tragödie zu gestalten, nicht wahr? Auch unsere innere Not noch in irgendeine Leistung zu verwandeln. Und das ist sogar die höchste Leistung, dessen der Mensch fähig ist.
Ich beginne meine Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name?
Mein Name ist Eleonore.
Ihr Alter?
Wie?
Ihr Alter?
Mein Alter, ich bin 25 geboren, da bin ich jetzt bald 90, nicht?
Ihre Heimat?
Wien. Und Amerika. Da ich viel drüben gelebt habe, habe ich mich drüben fast mehr daheim gefühlt als hier in Wien.
Ihre Geschwister?
Sie hatte zwei Brüder. Eine ist ganz jung gestorben und mein Bruder, der zweite, musste natürlich beim Hitler zum Militär und ist irgendwo umgekommen. Ich habe es nie herausfinden können, wo. Und ich habe meine Mutter leider sterben lassen müssen und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass er wahrscheinlich nie wieder zurückkommen wird. Mhm. Aber ich habe nie erfahren, wo er umgekommen ist.
Ihr Vorbild?
Mein Vorbild? Ich habe kein Vorbild gehabt. Ich habe eigentlich viele Vorbilder gehabt. Begonnen in der Schule mit Lehrerinnen und eine Großmutter, die mir irgendwie viel vom Leben beigebracht hat. Sie war eine sehr wohlhabende, aus einer sehr wohlhabenden Familie und hat alles verloren und wurde bettelarm und hat das mit einer derartigen Würde und Humor getragen, dass ich von ihr sehr viel gelernt habe.
Gibt es da einen Aspekt, der besonders hervorsticht, den Sie nie vergessen haben?
Dass man eigentlich immer durchkommt, wenn man will, kann man eigentlich jede Situation irgendwie bewältigen. Und im Krieg hat man das wirklich unter Beweis stellen können, gell?
Mhm. Nehmen wir mal an, Sie säßen abends an einer Hotelbar.
Ja.
Was würden Sie trinken?
Habe ich mich noch nie gefragt, gell? Nein. Wissen Sie, ich bin eine sehr bodenständige Frau. Ich schwebe nicht so in den Gedanken von Heidegger und da ist er gesessen, ja, dachte man, mein Gott, hat ja keine anderen Sorgen, ja. Und ich habe ihn gemocht, aber ich bin eine einfache, aber bodenständige Frau und ich mache mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken.
Aber nehmen wir mal an, Sie würden ein Buch über Ihr Leben schreiben.
Das Es würde keinen Menschen interessieren.
Aber nehmen wir mal an, Sie würden es tun. Wie würde denn der
ich
Titel...
Ich würde es nie tun, weil, okay. weil ich gar nicht so wichtig, fühle mich nicht so wichtig. Wofür? Ich bin ein ganz einfacher Mensch und das wäre das Grässlichste, was bei mir zumuten würde. Kannst du dir vorstellen, dass ich ein Buch über mich schreibe? Nein, ich auch nicht. Und ich musste einen Menschen, es wird ja den Kardinal König, sind Sie Österreicher?
Nein.
Naja, dann wird Ihnen König nicht viel sagen. Aber dort ist Kardinal König am Fußboden gesessen. Und das war so um 6 Uhr früh, ja. Und da hat er mir gesagt, er hat meine Hände genommen und hat gesagt, Elli, versprich mir eines, bleib die Elli, die goschende Elli. Versprich mir, dass du das bleibst. Und ich weiß nicht, ob ich den König was sagt, Kardinal.
Ja.
Ich habe ihn gemocht und ich glaube, ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe es ihm versprochen. Ja? Da kann er vielleicht uns Sie mehr erzählen.
Ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch etwas über Sie gelesen.
Vorbereitung?
Aha. Genau, für unser Gespräch. Ich habe etwas über Sie gelesen, was mich an meine Freundin erinnert hat.
Ja.
Meine Freundin ist Zahnärztin.
Ja.
Und
mein Traumberuf, das wissen Sie.
Ich weiß. Genau deswegen frage ich, weil als ich meine Freundin mal gefragt habe, warum sie Zahnärztin oder warum sie Zahnmedizin studiert hat, hat sie gesagt, ich bin als Kind immer so gerne zum Zahnarzt gegangen. Das ist für mich unerklärlich. Ich bin das Gegenteil dessen. Ich habe aber dasselbe über Sie gelesen, dass Sie früher auch gerne zum Zahnarzt gegangen sind.
Das schönste Moment ist, sich auf diesen Sessel zu setzen, den Mund aufzumachen. Und er muss arbeiten oder sie muss arbeiten. Man sitzt nur ruhig mit offenem Mund aus. Und ich wäre gern Zahnärztin geworden.
Warum?
Das war eigentlich, es hat mir irgendwie, es hat mich interessiert und hat mir irgendwie Freude. Und dann, ich habe auf der Zahnklinik gearbeitet dann, ja. Das waren die schönsten Monate oder Jahre fast meines Lebens, ja. Da habe ich das getan, was mir Freude gemacht hat. Auch Kieferoperationen und.
Aber was hat Ihnen denn da Freude gemacht?
Das kann ich Ihnen nicht erklären. Mich hat nicht die Chirurgie sonst interessiert, aber Zahnarzt, wenn Sie mir heute sagen, du könntest jetzt zum Zahnarzt gehen, ich würde hinrennen, ja, auch wenn ich nichts brauche. Es ist doch schön, sich hinzusetzen und den Mund aufzumachen, nichts reden zu müssen und er oder sie muss arbeiten.
Jetzt sind Sie.
Aber Victor ist auch gern zum Zahnarzt gegangen.
Auch das noch.
War gern beim Zahnarzt und war eigentlich, es war erstaunlich, doch das KZ überlebt zu haben und es hat ihm kein einziger Zahn gefehlt.
Ich habe noch etwas anderes über Sie gelesen.
Über mich?
Ja.
Oh je.
Dass es vorkommt, dass Sie, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, dass es vorkommt, dass Sie mitten in der Nacht Anrufe bekommen von Menschen, die kurz davor sind, Suizid zu begehen.
Ich glaube, dass wenn man mit einem Psychiater verheiratet ist, dass das gang und gäbe ist. Nicht?
Wie viel Psychiater steckt denn in Ihnen, wenn Sie über 50 Jahre mit einem verheiratet waren?
Ja, ich habe mein Leben gar nicht so besonders gesehen. Es war eine, Victor war ein umgänglicher, moderner, irgendwie lustiger, fröhlicher Mensch, ja. Und aber wie ich ihn kennengelernt habe, da war er knapp am Selbstmord, gell? Er ist zurückgekommen und kein Mensch mehr vorgefunden. Und ich, bei mir war es das Gegenteil. Der Krieg war vorbei. Dass mein Bruder nicht zurückkommen wird, habe ich damals noch nicht gewusst. Ich habe aufgeatmet, der Hitler ist weg, das Leben beginnt, ja. Und so durch die Kombination, er tief deprimiert und ich voll Leben. Also, und irgendwie habe ich ihn mitgerissen und er hat dann trotzdem Ja zum Leben gesagt.
Bevor wir zu dem Punkt kommen, wo Sie Viktor Frankl kennenlernen, würde ich gerne noch etwas über Ihre Kindheit erfahren.
Meine Kindheit ja. War eine unendlich glückliche Kindheit, aber bettelarm.
Ich habe gehört, dass Sie gerne mit 15 Buben gerauft haben und sich dabei in Ihrem Element befunden haben.
Mit einem Mädchen, zu dieser Zeit haben Mädchen gar nicht gerauft. Ja? Das war nicht üblich, dass Mädchen raufen. Und das war fad in der Schule, ja. Dann bin ich mein Bruder war 2 Jahre älter, dann bin ich zu seiner Schule gerannt. Und wenn er dann mit seinen Kameraden rausgekommen ist, habe ich irgendwie so Haxel gestellt, dass einer hingeflogen ist. Nur damit man anfängt zu raufen. Und wenn ich dann so mit 15 Buben gerauft hat, dann war ich glücklich. Und mein Bruder ist so abseits gestanden und der hat mir den Kopf geschüttelt. Ja? Aber da habe ich mich wohl gefühlt.
Und was haben Ihre Eltern dazu gesagt?
Die Eltern? Meine Mutter war eine sehr zurückhaltende und ich glaube, die wäre nie durchgekommen. Und mein Vater hat mich geliebt. Was ihm ich getan habe, mein Vater hätte seine schützenden Hände über mich gehalten, ja. Aber raufen ist ja nicht so schrecklich, nicht?
Das stimmt.
Ich habe kein Messer bei mir gehabt, nicht? Und das waren alles zumindest 3 Jahre ältere Buben als ich. Also würde man annehmen, dass die kräftiger sind. Aber es war nicht der Fall.
Sie haben es eben schon angesprochen. Sie sagen, dass Sie bettelarm aufgewachsen sind.
Aber ich bin in Kaisermühlen aufgewachsen.
Ja.
Sehr arm. Ja, ich habe nie ein eigenes Bett gehabt. In einem, man kann sagen, Loch. Ohne Elektrizität, ohne Wasser, ohne Gas. Ein Bassin am Gang für die ganzen Leute. Toiletten, 3 Toiletten ohne Wasserspülung für alle zusammen. Ich bin bettelarm aufgewachsen. Aber zu dieser Zeit sind viele Menschen arm aufgewachsen. So war es nichts Besonderes. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich war glücklich, ich war lustig. Was ich gebraucht habe, habe ich immer gehabt. Das war die Liebe meiner Eltern. Mhm. Aber dass ich bettelarm war und im Sommer bloßfüßig gegangen, ist ja gesund, nicht?
Womit haben Sie denn die Zeit verbracht?
Mit Zeit verbracht? Erstens bin ich arbeiten gegangen, schon als Kind. Ich war mit 10 Jahren schon Toilettenfrau am Trabrennplatz, ja. Und ich habe so beigesteuert, meinen Eltern auch geholfen. Dann habe ich Fenster geputzt. Mit 10 Jahren bin ich wie heißt die große Straße? Marhiverstraße, ja, bin ich in die großen Kaufhäuser Fensterputzen gegangen, ja, ungesichert hinausgestiegen ich habe mich wohl gefühlt.
Können Sie sich daran erinnern, ob Sie einen Kindheitstraum hatten?
Nein, kann ich mich nicht erinnern.
Also stand das Überleben im Vordergrund, wenn ich das...
So weit habe ich gar nicht gedacht. So hoch gebildet war ich nicht, ja, als Kind schon gar nicht. Ich wollte einen Tag überleben und das habe ich immer getan. Ich habe mich nie hinterfragt, gell? Ich war ein glückliches Kind.
Wie haben Sie das denn damals erlebt, als der Zweite Weltkrieg begonnen hat?
Wie wer gekommen?
Als der Zweite Weltkrieg begonnen hat.
Mein Gott, als Kind, man hat sich unter dem Krieg nichts vorstellen können. Ich habe erst Krieg kennengelernt, wenn die Bomben gefallen sind, gell? Und wenn man dann über Leichen gestiegen ist, ja, ich bin oft hier, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, in die Poliklinik und nach einem Bombenangriff, da sind noch die Leichen auf der Straße gelegen, ja. Aber irgendwie, wenn man das jeden Tag erlebt und in einem Spital gearbeitet hat, wo dann die Mütter mit zerfetzten Kindern gekommen ist, man lernt auch damit zu leben.
Und wie haben Sie den Aufstieg von Adolf Hitler miterlebt?
Mein Gott, meine Familie war sehr viele, ich möchte sagen, fast jeder Bruder meines Vaters war mit einer Jüdin verheiratet. Und die Schwester meiner Mutter waren auch jüdisch verheiratet. Meine Eltern waren die einzigen katholischen Verbindung. Also mir war der Hitler von vornherein immer verhasst, gell, ja. Also es war kein Mensch in unserer ganzen Familie, wo man sagt, es war ein Nazi, es hat es nicht gegeben, weil wir eben zu sehr verjudet waren, gell, mit Juden verbunden waren.
Dann können wir gerne darüber sprechen, wie Sie Ihren jüdischen Ehemann kennengelernt haben, wie Sie Viktor Frankl kennengelernt haben.
Mein Chef hat eine Patientin notoperieren müssen, ja. Und nach dieser Operation hat er ein Bett für diese Frau gebraucht. Und da hat er mich gebeten, ich habe Elli, treib mir ein Bett auf, für 2-3 Tage ein Notbett. Und so bin ich von Klinikchef, also Abteilungschef zum anderen gegangen und habe um ein Bett gebeten. Und ich habe es nicht bekommen und der letzte war der Frank, ich habe ihn nicht gekannt. Ja? Und da bin ich auf seine Abteilung gegangen und habe die Schwester gefragt, wo ist der Frank? Und sie sagt mir, der macht gerade Visite, ich soll da warten. Und da habe ich vor der Tür gewartet und wie er rausgekommen ist, bin ich auf ihn sehr höflich zugegangen und habe ihn gefragt, ob er uns ein Bett geben kann für den Notoperierten. Und er steht vor mir und schaut mich an und gibt mir keine Antwort. Schaut mich so an, wie wenn ich vom Himmel gefallen wäre. Und es war das erste Mal, dass ich mit einem Psychiater so nahe gesprochen habe. Dachte man, wenn der nicht dann daneben ist, wer denn? Gell? Dass er sich augenblicklich verliebt hat, habe ich ja nicht gewusst. Er hat mir keine Antwort gegeben. Und dann ist er gekommen, ich mache sofort ein Bett frei, in einer halben Stunde können Sie das Bett haben. Und ich bin zu meinem Chef gegangen und ich sage, beim Frankl habe ich ein Bett gekriegt. Und der sagt mir, Elli, wie hast du das gemacht? Sag ich, so schwer war das gar nicht. Dass er sich verliebt hat, habe ich nicht gewusst. Ich habe mich nicht verliebt in ihn, denn ich wollte nie einen Arzt heiraten.
Warum nicht?
Weil ich zu viel gehört habe, was Ärzte so hinter dem Rücken vom Patienten reden. Ja? Und das hat mir irgendwie, es war so gegen das Gefühl, was man sich von einem Arzt vorstellt. Und ich muss sagen, Victor war der Einzige, der nicht zu diesen Ärzten gehört hat. Geld war ihm überhaupt nie wichtig, nie in seinem ganzen Leben. Ja? Und er, hier hat man Patienten gehabt, die sind oft 3 Stunden drinnen gesessen. Er hat nie was verlangt.
Warum hat er das nicht gemacht?
Er sagt, ich habe ihn auch gefragt. Er hat gesagt, Elli, gehst du neben die Schuhen? Sag ich, nein. Hast du Hunger? Nein. Ist dir kalt? Nein. Sagt er, na, wozu soll ich verdienen?
Und was haben Sie gesagt? Also war das
dann? Naja, ich habe es irgendwie eingesehen. Er hat das Gehalt gehabt von der Klinik. Gell? Ja. Das war für meine Begriffe, wenn man aus einem bettelarmen Haushalt kommt, war es viel. Ja? Für jemanden, der, ich weiß nicht, wie aufwächst, wäre es wenig gewesen. Aber mir war es genug. Und da ich schon von Kindheit auf arbeiten gelernt habe, ich habe nie eine Bedienerin gehabt, gell? Bis heute nicht, ja. Also ich brauche nicht viel Geld.
Mhm.
Aber ich habe keine zweite Frau von einem Klinikchef kennengelernt, die nicht eine Haushälterin gehabt hätte. Ich glaube, da war ich die Einzige.
Sie haben eben gesagt, dass sich Viktor Frankl direkt in Sie verliebt hat.
Was hat doch Viktor?
Dass er sich direkt in Sie verliebt hat. Auf den ersten Blick, wie man das ja so schön
wahrscheinlich
sagt.
Wahrscheinlich. Er hat mich angeschaut und ich habe das zurückgeführt, dass er ein Psychiater ist. Und auch mein Psychiater spinnt ein bisschen. Ja? Aber dass er sich verliebt hat, habe ich nicht gewusst. Ich habe mich nicht verliebt. Ja?
Aber wann haben Sie sich denn dann verliebt?
Relativ schnell, wie wir dann näher, weil er so ganz anders war wie alle anderen Ärzte. Er hatte den Beruf des Arztseins wirklich gerechtfertigt, hat nie was von Geld gesprochen, nie.
Wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Jetzt war
meine Eltern?
Ja.
Mein Gott, sie waren gar nicht so glücklich, glaube ich. Erstens waren sie eben nicht gewachsen, ja. Sie waren einfache Leute, ja. Und da ist immer schwierig, wenn da plötzlich ein Professor daherkommt, ja. Aber Victor hat nie den Professor gespielt, gell? Aber sie haben sich dann an ihn gewöhnt und ich glaube, der Victor hat sie beide sehr geschätzt und vor allem war er ihnen dankbar, dass sie für mich so viel getan haben.
Hat denn der große Altersunterschied eine Rolle gespielt?
Nein, hat keine Rolle gespielt. Er war so ganz anders wie jeder andere medizinische Professor, den ich kennengelernt habe. Ja? Erstens war er nicht auf Geld aus, hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und weil ich ihn jeden Tag Erdäpfel gegeben hätte, ja, und das Salz drauf, er hätte es nicht rebelliert.
Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, ich habe mit Professor Batthyány ja auch schon ein Gespräch geführt. Und ich habe Professor Batthyány gefragt, mit welchen drei Begriffen er Viktor Frankl beschreiben würde.
Erstens, na, oh je.
Bevor ich Ihnen das
soll ich rausgehen?
Bevor ich Ihnen das verrate, frage ich aber Sie, mit welchen drei Begriffen würden
Was
Sie
denn... Was hat er denn gesagt?
Das verrate ich danach. Also mit welchen drei Begriffen würden Sie Viktor Frankl beschreiben?
Er war klug. Er war gut. Er war gutmütig, ja. Und er war offenherzig. Er war da für jeden. Und wenn er was gesagt hat, dann hat er es durchgehalten. Und wenn es, ich weiß nicht, was gekostet, nicht Geld, sondern Mühe und so weiter. Er war, wenn er da war, dann war er da völlig, ja.
Dann verrate ich Ihnen jetzt, was Professor Batthyány gesagt hat. Die drei Begriffe waren humorvoll.
Ja.
Humorvoll.
Er hat viel Humor gehabt, ja.
Interessiert.
Ja, neugierig, ja.
Und wach.
Ja, 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 stimmt. Aber darf ich an dich eine ganz persönliche Frage stellen? Wie du mich kennengelernt hast, ja, und das Bild von Frankl in dir getragen hast, ja, was hast du dir gedacht? Wie kommt der Frankl zu dieser Frau? Oder?
Also wie ich zum ersten Mal hier war,
ja,
habe ich gesehen, dass all das, was ich gelesen hatte, wirklich stimmt.
Ja.
Ja? Und das glaubt man ja teilweise gar nicht. Es gibt Anekdoten und auch dich zu sehen, hat tatsächlich alles bestätigt, ja, und noch ein bisschen wahrer gemacht, als ja, ich davor gewusst habe zu Logotherapie. Und zu Frankl vielleicht noch mehr.
Ja, denn man hat sich doch beim Frankl irgendwie eine hochgebildete Frau vorgestellt. Aber ich habe die Frau Heidegger gekannt, die war auch keine hochgebildete Frau, gell? Alle von diesen Großen haben eigentlich sehr bescheidene Frauen gehabt.
Ich greife das aber gerne auf. Man sagt ja so im Volksmund, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau steht. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Sie sprechen ja von sich, das habe ich in der Vorbereitung gehört, Sie sprechen von sich, dass Sie jugendlich seien. Sie sagen, Sie sind ungebildet, was ich jetzt Ihnen nicht abnehme, und dass Sie ein einfacher Mensch sind.
Das würde ich nicht unterschreiben. Ich habe so viele wirklich große Männer kennengelernt, weltweit. Begonnen von Heidegger, Jaspers, ja, Gabriel Marcel, den Papst, den ersten Mann am Mond. Aber ich habe auch die Frauen kennengelernt. Und all diese Frauen waren ganz natürliche Frauen, mit denen man sich sofort unterhalten konnte. Da war keine Kluft zwischen einem. Also kann ich nicht, ich glaube, das stimmt nicht.
Aber vielleicht macht ja gerade das Normale diese Stärke
aus. Wahrscheinlich. Oder braucht gerade solche Männer brauchen einen normalen Partner. Denn sonst gehen sie ja unter. Der Viktor allein, wenn er allein gelebt hätte, erstens wäre er verhungert, zweitens wäre er verdreckt. Ja? Er hätte nicht leben können allein. Er war in einer derartigen Situation, weißt du, und ich gerade das Gegenteil. Für mich war der Krieg vorüber. Dass mein Bruder nicht mehr am Leben ist, wusste ich damals noch nicht. Gell? Für mich dachte man, jetzt beginnt das Leben. Ja, ich war jung und ich habe Viktor mitgerissen. Und es war für ihn irgendwie fast unvorstellbar, dass ein ich hätte ja seine Tochter sein können, altersmäßig, mhm. Ja. Und ich habe mich in ihn unendlich verliebt. Es war wirklich die große Liebe meines Lebens. Und dabei wollte ich nie einen Arzt heiraten. Ja? Aber ich muss sagen, unsere Ehe hat Gott sei Dank lang gedauert. Und es war jeder Tag irgendwo ein Geschenk.
Das glaube ich Ihnen. Sie bezeichnen die Ehe als sehr ereignisreich.
Ja, es war, und ich durfte auch die Erfahrung machen, dass die wirklich großen Menschen, ja, die einfachsten sind. Schwierig sind diese Neureichen oder möchte gern Großen, die sind schwierig, aber die wirklich Großen. Wenn ich denke an Heidegger, da bin ich mit ihm gesessen, ich habe mit ihm gesprochen wie mit meinem Großvater. Und bis heute ist sein Enkel noch mit mir in Kontakt, weil die Heideggers mich geliebt haben. Ich meine, diese Vorstellung, ich hab begonnen zu lesen, Heidegger, das versteht doch kein Mensch. Ja? Und dann sitze ich neben diesem Mann und wir unterhalten uns ganz leicht.
Was waren denn, wenn Sie auf die Ehe mit Viktor Frankl zurückblicken, was waren denn besonders schöne Momente?
Mit Viktor Frankl, meine ganze Ehe hat aus schönen Momenten bestanden. Das ist keine Lüge. Von dem Moment an, wo ich den Viktor kennengelernt habe, natürlich war man mit etlichen nicht zufrieden, aber man hat sich das ins Gesicht gesagt. Ich bin nicht hinterlistig, ja. Wenn mir was nicht passt, dann sage ich es jemand ins Gesicht. Und dann tragen wir das aus und dann ist es vorbei.
War er genauso?
Ja, aber er hat an mir sehr wenig ausgesetzt, hat sehr wenig ausgesetzt und hätte oft den Grund gehabt, aber er hat es nicht getan.
Jetzt sprechen Sie davon, dass es viele schöne Momente gab. Gibt es denn welche, an die Sie sich besonders gerne erinnern?
Wenn man eine glückliche Ehe führt, so besteht fast jeder Tag aus glücklichen Momenten. Wissen Sie, ich glaube, dass das Schönste an einer Ehe ist, mit einem klugen Mann verheiratet zu sein. Ich wäre hier oft konfrontiert mit Paaren, wo der Mann daneben sitzt wie ein Seichel und nichts von sich gibt. Und wenn man ihn fragt, weiß er, das muss schrecklich sein. Aber Viktor hat gelebt, gell? Ich glaube, das, was er im KZ erlebt hat, das böse Arge, habe ich irgendwie die Kraft gehabt, ihn wieder auf die Erde zurückzubringen. Ich war jung, ich habe nur Not, Hunger, Krieg erlebt. Und dann, wie der Krieg vorbei war, wollte ich leben. Ja? Und da habe ich ihn irgendwie mitgerissen.
Gab es denn auch gefährliche Momente gemeinsam mit Viktor Frankl?
Sicherlich viele gefährliche, wenn wir klettern gegangen sind, ja, oder fliegen gelernt haben, ja. Er hat vorsätzlich nur Sportarten betrieben, die gefährlich waren, ja.
Warum hat er das gemacht?
Schwimmen ist er nicht gegangen, das war mein, ne, er hat schwimmen können, aber war kein begeisterter Schwimmer, ne. Bergsteigen, nicht Bergsteigen, sondern Klettern muss man gehen. Ne?
Aber warum hatte er so eine Affinität
Das ist eine Herausforderung, ja. Und da kann man zeigen, und wer ist stärker, ich oder ich, nicht? Und dann bin ich mit ihm gegangen, denn er ist immer schwerere Steige gegangen. Und da dachte man, das muss ich bremsen, jetzt gehe ich auch klettern, ja. Und mit mir konnte er natürlich den ersten Grad, zweiten Grad, dritten Grad noch bewältigen. Aber den vierten, fünften nimmer mehr, ja. Und so habe ich ihn irgendwie erstens die Zeit weggenommen, dass er gar nicht klettern hätte gehen können. Außer mit mir, und so habe ich ihm dieses harte Klettern ein bisschen abgewöhnt. Und dann haben wir fliegen gelernt, nicht?
Und warum haben Sie ihn nicht versucht zu überzeugen, gar nicht mehr zu klettern?
Weil ich das gar nicht wollte. Warum soll ich das machen? Ich war eine begeisterte Schwimmerin, ja? Und da bin ich oft an meine Grenzen gegangen und trotzdem bin ich in die Donau schwimmen gegangen. Ja, bin bei der Reichsbrücke rein, bei der unteren Brücke hinaus, dann zu Fuß zurückgerannt. Aber Schwimmen, das war eigentlich der einzige Sport, den ich mir leisten habe können. Ja. Ich wäre gern Eislaufen gegangen, ich wäre gern Skifahren gegangen, aber das habe ich mir nicht nie leisten können. Gell? Aber Schwimmen, da habe ich mir selbst einen Badeanzug gestrickt, weil den habe ich mir auch nicht kaufen können. Und dann aber bin ich schwimmen gegangen. Aber Schwimmen habe ich und kann ich bis heute noch.
Wenn wir auf diese auf Ihre Ehejahre zurückblicken, auf diese ereignisreiche Zeit.
Ja.
Gab's, was waren denn besonders traurige Momente in diesen Jahren?
Traurige Momente waren, wenn ein Freund, ja, wenn ein naher Mensch stirbt, ja. Und natürlich, Victor hat durch Hitler fast alles verloren, gell? Auch Freunde und Familie, bis auf die eine Schwester in Australien. Das hat ihn wehgetan, hat auch mir wehgetan, gell?
Wie oft haben Sie denn darüber geredet?
Ich weiß gar nicht, dass wir so viel geredet haben. Wir haben überhaupt nicht so viel. Wir haben uns vieles, wenn wir uns angeschaut haben, hat andere gewusst, was er in seinem Herzen trägt, ja? Ich glaube, es war eine unendlich glückliche Ehe. Es war eine große Liebe, was sich viele Menschen nicht vorstellen können, dass dieser Mann mit dieser Kapazität, ja, an mir gefunden hat. Das haben viele nicht verstanden, aber es war da.
Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrer Ehe gar nicht über die KZ-Zeit gesprochen haben miteinander. Stimmt das?
Wie wir uns kennengelernt haben, hat er sein Herz ausgeschüttet und hat mir das die ganze Not von dem Konzentrationslager erzählt, alle die ganzen Todesfälle und so weiter. Und dann hat er gesagt, und von nun an werde ich über das KZ nicht mehr sprechen. Und wir haben unsere ganze Ehe über das KZ dann nicht mehr gesprochen.
Das ist für mich unvorstellbar.
Es war aber so.
Wie schafft man sowas?
Weil du warst ihm sehr nahe, hat er von niemals.
Krass.
Aber wie ich ihn kennengelernt habe, da sind wir hier stund und er hat sich wirklich erleichtert. Und für mich war das unvorstellbar, gell? Weil ich habe den Krieg erlebt hier, habe auch Schreckliches gesehen. Ja? Aber es ist unvorstellbar, wessen Menschen fähig sind. Ja? Aber unsere lange Ehe wurde nie mehr über das KZ gesprochen.
Ich habe auch gelesen, dass Sie in seinen Vorlesungen saßen.
Dass ich was?
In seinen Vorlesungen saßen.
Ich bin gesessen bei seinen Vorlesungen, ja. Ja. Mit gutem Recht. Denn wenn er dann irgendwas erzählt hat, was er nicht richtig erklärt hat, dann habe ich ihm hier daheim den Kopf gewaschen. Sag, du musst es so bringen, dass es ein jeder versteht. Und er lacht, ja. Aber du kennst mich, ja. Aber ich bin immer so gesessen, ich bin gar nicht gesessen, ich bin gestanden, so dass mich niemand gesehen hat im Hörsaal. Ja? Niemand hat gewusst, dass die Frau Frankl da ist. Aber ich habe fast jede Vorlesung gehört. Und da habe ich dann das Recht gehabt, ihm zu sagen, das musst du so bringen, dass es jeder versteht. Dass wahrscheinlich viele da gesessen sind, die es verstanden haben, weil es Mediziner waren. Ja? Aber ich bin keine Medizinerin. Aber es waren auch Leute da, die keine Mediziner waren. Und die müssen es auch verstehen. Und dann hat er so gesprochen, dass er jeder verstanden hat.
Jetzt gibt es viele Menschen auf der Welt, die sehr viel von Viktor Frankl gelernt haben.
Ja.
Was hat denn Viktor Frankl von Ihnen gelernt?
Von mir? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Goscher zu werden, nicht? Von mir kann man nichts lernen.
Oh, das sehe ich anders. Also, wir haben ja eben schon...
Von mir kann man, mein Gott, nein. Nein, ein Mann mit diesem Wissen, mit diesem Hirn, der kann von mir nichts lernen. Aus Liebe.
Und das zu lernen ist aus meiner Sicht ein...
Das war eigentlich die Grundlage unseres ganzen Lebens, gell? Für viele. Ich habe es gesehen, so die Damen, die mit mir gar nicht gesprochen hätten, wenn sie mich auf der Straße getroffen und nicht gewusst hätten, dass das die Frau Frankl. Viele haben ihn nicht verstehen können, dass er mich geheiratet hat. Abgesehen, wenn auch Juden, gell, ja, die unvorstellbar, dass ein Mensch durch ein Konzentrationslager geht, fast die ganze Familie wird vernichtet und zurückkommt und eine Christin heiratet. Und die Tochter wird christlich erzogen.
Mhm.
Und die Nachkommen sind alle christlich. Ja? Und ich glaube, Victor hat Menschen nie nach ihrer Religion beurteilt, sondern der Mensch ist das Wesentliche.
Also ich finde, Liebe zu lernen ist etwas sehr Wertvolles.
Und ist das Wertvollste, was man im Leben
ganz
erleben
genau.
kann.
Und wenn er das von Ihnen gelernt hat, dann finde ich, ist das ein großes Kompliment.
Ich habe von ihm viel, viel gelernt. Nein, ich habe von ihm viel gelernt. Vor allem Dankbarkeit und auch die Verbindung mit da oben habe ich irgendwie abgeschüttelt. Warum? Ich habe einen Religionslehrer gehabt. Und ich war bestimmt ein schlimmes Kind, das streite ich gar nicht ab. Aber er hat mich nach der Religionsstunde hier gelassen, ja. Und dann war er und ich allein im Schulzimmer und dann hat er begonnen, mich abzutappen, ja. Und ich habe ihm einen Tritt gegeben, ja. Und er ist heruntergeflogen und von diesem Moment an habe ich eigentlich irgendwie eine jetzt habe ich es mit dem König besprochen. Irgendwas ist da passiert, was meine ich nie wieder gut machen kann. Ja? Aber ich habe mich gewehrt, so gut ich es damals konnte, mit einem Tritt. Ja? Aber das ist ein schreckliches Erlebnis. Weißt du bist ein Kind mit, weiß ich, 12 Jahren. Und da ist ein Mann vor dir, weiß ich, mit 50 Jahren, und der beginnt dich abzutatscheln. Das ist das Ärgste, was einem passieren kann, ja. Und ich habe mich nicht anders wehren können, als wie mit einem Tritt, ja.
Mhm.
Wenn ich heute noch so Geistliches sehe, ja, immer kommt mir dieses Bild auch daher, ja.
Aber würden Sie sich als gläubig bezeichnen?
Wenn man den Glauben auf zwei Teile sieht. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die in die Kirche gehen können und dort auf den Knien herumrutschen und ich weiß nicht was machen. Und dann, wenn sie von der Kirche rausgehen, haben sie, weiß ich, eine Haushälterin, die sikieren bis aufs Blut oder ich weiß nicht was machen. Na, ich glaube, ich bin gläubig, ja, ich glaube, dass da was ist. Aber um da richtig mitzukommen, dafür bin ich gar nicht fähig. Ne? Ich weiß es nicht. Aber es war für mich kein Problem, einen Juden zu heiraten.
Mhm.
Letztendlich haben wir beide denselben Gott. Nicht? Und ich glaube nicht, dass Juden einen anderen Gott haben.
Glauben Sie denn an ein Leben nach dem Tod?
Das, um ehrlich zu sein, habe ich mich, wie ich jünger war, manches Mal gefragt. Ich frage mich jetzt nicht mehr. Bin eigentlich gar nicht so interessiert daran.
Mhm.
Bin ich wahrscheinlich zu dumm dazu, darüber nachzudenken. Aber ich meine, der Herr da oben wird sich schon was gedacht haben. Nicht? Schau mich jetzt so an. Ja.
Weil Sie immer wieder betonen, dass Sie ungebildet sind, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich glaube, Sie verfügen über eine außerordentliche Lebensbildung.
Wissen Sie, wenn man aufwächst, bettelarm, da lernt man sehr viel, was Sie nirgendwo lernen können. Ja? Sie lernen auch Menschen kennen. Wenn Sie von irgendwo in einen Haushalt kommen, als Aufräumerin, ja? Und wie Sie da empfangen werden, ja? Das sagt so viel. Das brauchen nur drei Sätze zu sein, wie der Mensch, der uns zum Arbeiten hergebeten hat, wie der einen behandelt. Ob auf der gleichen Ebene ist oder ob und was oft war der Fall war, ja, dass man ein Niemand war, ja. Aber wenn ich das nicht erlebt hätte, würde ich etwas vermissen.
Mhm.
Und so habe ich wirklich Menschen kennengelernt in allen Schichten, gell? Bis hinauf zum ersten Mann am Mond.
Wenn wir so langsam zum Abschluss kommen, ich möchte Ihnen ausdrücklich für Ihre Zeit danken, Frau Frankl, und auch wenn Sie es schon unzählige Male in Ihrem Leben gehört haben, das Lebenswerk Ihres verstorbenen Mannes, das Lebenswerk von Viktor Frankl hat mich und mein Leben sehr berührt. Und Es ist mir eine große Ehre, mich mit Ihnen persönlich darüber auszutauschen.
Die Ehre, das ist ein so großes Wort, gell? Wir sind Menschen, da gibt es nicht, wo man ehren muss, gell? Ja. Wir sind am selben Grund und Boden. Wir sind Menschen mit unseren Vorzügen, mit unseren Fehlern. Jeder von uns hat Vorzüge und Fehler. Und ich muss sagen, wenn ich heute so zurückdenke, wenn ich die Armut nicht erlebt hätte, hätte ich viel versäumt, viel gelernt darunter. Vor allem habe ich Liebe kennengelernt, was Liebe von Eltern bedeutet. Ja. Mit Viktor, es war kein einfaches Leben, das wäre eine Lüge. Ich war nie in einem Theater, ich war nie auf Urlaub, ich bin nie schwimmen gegangen. Ich habe nie Zeit gehabt, in einem Park zu sitzen und ein Buch zu lesen. Bin hier am Schreibtisch gewesen und getippt. Und dabei, wenn ich denke, wie ich ein junges Mädchen war, und da habe ich das so Frauen gesehen bei Schreibmaschinen. Und da habe ich mir immer gedacht, lieber Gott, lass mich niemals so etwas machen. Ja, sitzt und auf der Schreibmaschine schreibt. Und dann habe ich eben Tag, weiß ich, 30, 40 Briefe hier geschrieben. Ja. Und, aber ich habe es gemacht. Warum? Ich habe Viktor geliebt. Und ich habe gesehen, was dabei herauskommt, auch wie viele Menschen, die so knapp vom Selbstmord waren. Ja. Und wenn sie mit Viktor, weiß ich, eine halbe Stunde gesprochen haben, sind die Leute als andere Menschen weggegangen. Und was ich noch an ihm bewundert habe, ich meine, ich habe in der Klinik gearbeitet unter Ärzten und habe den ganzen Tag nur Arztgespräche gehört. Und letztendlich hat sich das immer ums Geld gedreht. Ja. Und der Viktor war genau das Gegenteil. Nie hat er was verlangt. Und heute in meinem Alter, wo ich so knapp vom Abgang bin, er hat recht gehabt. Wofür? Ich bin blöd, ich habe, weiß ich, wie viele Handtaschen, wozu, nicht? Wozu?
Er hat tiefe Fußspuren hinterlassen in dieser Welt und sein Lebenswerk wäre ohne sie nicht möglich gewesen.
Er wäre gar nicht am Leben gewesen. Es hätte keinen Viktor Frankl gegeben. Nicht meinetwegen, wenn mir würde keine Katze weinen, nicht? Aber... Und Viktor hat viel Gutes machen können. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen so knapp vom Selbstmord waren. Ja? Und oft an einem Sonntag, wir wollten oder Samstag auf die Rax klettern fahren. Und der hat den Rucksack hingestellt und hat sich dann mit den Patienten 6 Stunden da hineingesetzt. Ja? Aber der Mann, oder die Frau, wer immer es war, hat mich überlebt. Die Funktion eines Arztes hat ja wirklich ausgefüllt, wie man als Arzt leben sollte. Aber da braucht man auch die Frau dazu, denn ich habe eben nie Geld, nie gesagt, ich weiß etwas haben.
Und deswegen ein ausdrückliches Dankeschön an Sie.
Aber ich habe nur eines gelernt, dass ich nichts versäumt habe. Im Gegenteil, ich habe sich die Leute, die so geschwebt sind in Reichtum und so weiter. Und ich habe viele gesehen, wie sie dann, wie das Leben zu Ende gegangen ist. Ja, mein Gott. Wer nimmt sich was mit?